Für die Predigt hören wir einen Abschnitt aus dem zweiten Kapitel der Bibel, 1. Mose 2, da ab Vers 4. So entstanden die Himmel und die Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Noch waren keine Feldsträucher auf der Erde und all das Kraut auf dem Feld war noch nicht gewachsen. Keine Pflanze hatte gekeimt, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg von der Erde auf und befeuchtete den gesamten Erdboden. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus Staub vom Acker, und er blies den Odem des Lebens in seine Nase, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte dorthin den Menschen, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde sprießen, schön anzusehen und gut zur Nahrung. Und in der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ein Strom ging von Eden aus, der den Garten bewässerte. Und er teilte sich von da in vier Hauptströme. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo Gold gefunden wird. Das Gold des Landes ist kostbar und da findet man Bedolachharz und den Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris und der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Lass uns beten. Herr Gott, es ist beeindruckend, am Anfang der Bibel zu lesen, wie du die ganze Welt geschaffen hast und eben auch den Menschen, die ersten Menschen, Adam und Eva. Bitte, Herr, mach unsere Herzen weit für deinen Heiligen Geist, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest und dass wir zum Lob dadurch angehalten werden, dich als Schöpfer und Erlöser zu preisen. Amen. Mit Leib und Seele geschaffen. So könnten wir das überschreiben, was wir hier im 1. Mose 2 finden. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren, alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. So heißt eine Erklärung Martin Luthers zum ersten Glaubensartikel des Apostolikums. Und das ist Gottes besondere Schöpfungsgabe an uns, dass er uns mit Leib und Seele geschaffen hat. Wir sind keine Maschinen, wir sind keine Roboter, die programmiert sind, um zu funktionieren. Wir sind auch keine hochentwickelten Tiere. Nein, Gott hat uns unter allen Geschöpfen einzigartig als Menschen geschaffen, mit Leib und Seele. Und darum geht es vor allem im zweiten Teil des Schöpfungsberichtes am Anfang der Bibel. Fokus auf den Menschen, auf die Erschaffung des Menschen. Und darüber wollen wir nun nachdenken. Sicherlich ist der erste Teil des Schöpfungsberichtes vielleicht bekannter oder steht einem mehr vor Augen. Das erste Kapitel von der Genesis. Da schafft Gott das ganze All, Himmel und Erde, mit all ihrer Vielfalt von Geschöpfen, jedes nach seiner Art. Er macht es ohne Werkzeug, ohne Material, allein durch sein Wort. Er spricht und es ist da. Und dieser erste Teil, das erste Kapitel, das betont vor allem die wunderbare Struktur der Schöpfung. dass alles zueinander geordnet ist. Da gibt es Licht und Finsternis, da gibt es Himmel und Erde, gibt es Meere und Kontinente, gibt es Pflanzen, Fische, Vögel und Landtiere, da gibt es Tag und Nacht mit entsprechenden Himmelskörpern, und da gibt es Mann und Frau, da gibt es 6 Arbeitstage und einen Ruhetag. Gott hat alles in schöner Ordnung geschaffen. Das ist der erste Teil. Und dann leitet Mose aber in den zweiten Teil über, die Passage, die wir jetzt in Ausschnitt gehört haben. Und da, wenn ihr die Luther 84 oder 21 mitgelesen habt, werdet ihr es gesehen haben, dass ich das nicht so vorgetragen habe. Denn leider wird es in vielen Bibelübersetzungen der vierte Vers willkürlich auseinandergerissen, so als wäre dieser zweite Teil des Schöpfungsberichtes was ganz Eigenes, eine eigene Geschichte, ein anderer Schöpfungsbericht, der dann aus einer anderen Quelle stammt und sich widersprechen würde mit dem ersten Schöpfungsbericht. Aber das ist nicht das, was im hebräischen Text drin ist. Der Vers 4 ist ein Satz. Und es geht nicht darum, zwei verschiedene Berichte zu haben, sondern es geht um ein und dasselbe Ereignis, die Schöpfung. Und ab dem zweiten Kapitel wird aber eben mal genauer hingeguckt auf ein Ereignis dieser Schöpfung, nämlich die Erschaffung des Menschen. Das ist wie bei Sportberichterstattung, ein Spielbericht von einem Bundesligaspiel. Das heißt, der allgemeine Bericht, und es werden alle Tore gezeigt und man weiß, wie am Ende das Spiel ausgegangen ist. Und dann wird nochmal reingezoomt in Minute 75 mit einer anderen Kameraperspektive, ob das wirklich ein Foul war, der es zum Elfmeter geführt hat und so weiter. Nochmal Zeitlupe. Es ist kein anderes Ereignis, sondern ein Ereignis, was schon vorher berichtet wurde, herausgegriffen, nochmal detaillierter geschildert, nochmal unter die Lupe gelegt. Dieser zweite Teil des Schöpfungsberichtes, der führt uns noch einmal zum sechsten Schöpfungstag zurück, nämlich kurz vor der Erschaffung des Menschen an diesem Tag. Die Pflanzen, die waren ja schon geschaffen. Weißt du, an welchem Tag alles Grünzeug gemacht wurde? Nummer 3. Dritten Tag wurde das schon geschaffen, aber es war noch nicht gewachsen. Es gab also noch nichts, wovon ein Mensch dann hätte leben können. Kein Getreide, keine Kulturpflanzen. Warum? Das berichtet uns die Bibel auch. Zwei Gründe. Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Es war also noch kein Regen gefallen, der dann vor der Erntezeit sozusagen dann vorausgeht, beziehungsweise dann dazu führt, dass die Pflanzen wachsen. Nur Nebelwolken gaben dem Ackerboden etwas Feuchtigkeit. Und zweitens, es war kein Mensch da, der das Land bebaute. So heißt es hier bei Mose. Es war alles vorbereitet, aber es fehlten noch die Menschen, für die Gott alles gemacht hat. Das können wir hier dem Schöpfungsbericht entnehmen und es begegnet uns immer wieder in der Bibel. Gott hat alles auf den Menschen hin geschaffen und für ihn vorbereitet. Die Menschen sind das Ziel der Schöpfung. Es ist also nicht so, wie mancher Naturvergötterer glaubt, dass die Natur ein Selbstzweck ist und der Mensch ist eigentlich nur ein Störenfried da drin. Es gibt eben leider tatsächlich Menschen, denen der Schutz von Bäumen und Tieren wichtiger ist als etwa der Schutz eines Menschen im Mutterleib. Aber wir wissen durch Gottes Wort, dass die ganze Natur dem Menschen zum Nutzen und zur Freude geschaffen wurde, dass Gott es auf den Menschen ausgerichtet hat. Allerdings, und das ist jetzt, da könnte man eine eigene Predigt drüber machen, aber so als Seitenthema, brauchen wir da eine Balance. Es geht nicht um Naturvergötterung, um Weltrettungsfantasien, die Erde zu retten. Aber die Schönheit, die Vielfalt, die Kreativität der Natur, die soll uns auf das Wesen Gottes hinweisen. Psalm 104 zum Beispiel erzählt, dass die Schöpfung aufgezählt und darauf hingewiesen, wie großartig dann Gott sein muss, wenn seine Schöpfung schon so großartig und schön ist und überbordet vor verschiedenen Ideen und vor Kreativität. Wenn das, was doch seit dem Sündenfall vergänglich ist, schon so toll ist, wie großartig ist dann Gott? Und wenn es weniger Arten gibt, dann können weniger Arten diesen Zeigefinger auf Gott richten. Schau auf die Großartigkeit des Schöpfers. Von dem her ist uns schon aufgetragen, kein Raubbau oder nicht unklug mit Gottes Schöpfung umzugehen. Aber mit der Gewissheit und mit dem Wissen, es ist alles uns zum Nutzen da. Nun berichtet der zweite Teil des Schöpfungsberichts also ausführlich von der Erschaffung des Menschen. Und zwar zunächst von der Erschaffung des ersten Mannes. Wir nennen ihn Adam, denn Adam ist das hebräische Wort für Mensch. Wir lesen, Gott der Herr machte den Menschen aus Erde vom Acker. Das ist eine schöne Ähnlichkeit, das hebräische Wort für Acker, für Erdboden, nämlich Adama. Und wenn Gott Adams Leib aus Adama formt, dann kommt damit auch sprachlich zum Ausdruck, dass der menschliche Körper aus keiner anderen Materie besteht als der Ackerboden. Und das ist eine grundlegende Erkenntnis der Chemie und Biologie. Der menschliche Körper besteht im Wesentlichen aus grundlegenden Elementen, aus denen auch sonst alle Materie besteht. Kohlenstoff, der Stoff des Lebens, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor und so weiter. Der Ackerboden genauso. Aber Gott hat diese Elemente so genial zum menschlichen Körper zusammengesetzt, dass das kein Chemiker und kein Biologe nachmachen kann. Wir so wirklich unsere Leiber in vielfacher Hinsicht Wunderwerke der Schöpfung sind. Das gilt natürlich auch für Tierkörper, aber beim Menschen kommt noch etwas Einzigartiges hinzu. Wir lesen, Gott blies ihm, dem Adam, den Odem, den Atem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen bzw. eine lebendige Seele. Diesen Odem, diesen göttlichen Hauch, den nennen wir Seele. Wir könnten sie so beschreiben, die Seele ist das, was einen lebendigen Menschen von einem leblosen Menschenleib unterscheidet. Früher hat man die Seele mit dem Atem des Menschen in Verbindung gebracht. Normalerweise unterscheidet ja auch das Atmen den lebendigen vom toten Menschen. So kommt es, dass das Wort Geist in den biblischen Ursprachen eigentlich wörtlich mit Windhauch oder Atem übersetzt werden kann. Also Ruach im Hebräischen und Pneuma im Griechischen. Also der Mensch ist eine wunderbare Einheit von irdischem Leib und von Gott gegebenem Geist. Der Leib, der kommt sozusagen von unten, von der Erde, von der Materie. Der Geist aber, der kommt von oben, direkt eingehaucht vom Herrn des Himmels. Was unseren Leib angeht, da sind wir den Tieren ähnlich, das ist richtig. Aber was unsere Seele anbetrifft, da sind wir eher den Engeln ähnlich. Ja, ganz vorsichtig formuliert sogar Gott ähnlich. Denn das steht im ersten Kapitel auch, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Diese Gottesebenbildlichkeit, die heißt nun nicht, dass wir einen göttlichen Funken in uns haben, also dass wir selber göttlich wären. Das gibt es nicht in uns, schon gar nicht nach dem Sündenfall, aber auch nicht davor. Sondern diese Gottesebenbildlichkeit, dass wir eine Seele haben, die heißt, das heißt, dass wir befähigt sind zu denken, zu sprechen, dass wir ein Ich-Bewusstsein haben, dass wir fähig sind, über uns selber nachzudenken, zu reflektieren, Entscheidungen zu treffen und dass wir vor unserem Schöpfer verantwortlich sind und zu einer Beziehung zu ihm gemacht sind, im Gegensatz zu allen anderen irdischen Geschöpfen. Wir sind mit Leib und Seele von Gott geschaffen. Und dafür können wir Gott nicht genug danken, dass er uns so wunderbar gemacht hat, dass wir nur diese Gabe nicht verachten und dass wir uns nicht vor der Verantwortung drücken, die damit zusammenhängt. Und der Schöpfungsbericht geht noch weiter. Und da sehen wir dann das von der besonderen Verantwortung von Adam und Eva. Gott schenkt Adam nicht nur ein Leib und eine Seele, sondern auch einen besonderen Lebensraum, den Garten Eden. Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Mensch hinein, den er gemacht hatte. Wir nennen das auch das Paradies. Das kommt ganz ursprünglich eigentlich aus dem Persischen, dieses Wort. Das heißt eigentlich sowas wie Gehege oder Park oder Garten. Aber im Griechischen wird es dann eigentlich exklusiv verwendet für diesen Garten Eden, Paradeisos. Im Paradiesgarten Eden, da braucht sich der Mensch nicht um die Bestellung eines Ackers zu kümmern, sondern hier kann er einfach zu jeder Zeit ernten, was er braucht. Denn da heißt, Gott ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen, gut zu essen. Den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Danach wird beschrieben, dass die vier Flüsse dann von Eden ausgehen. Diese beiden besonders genannten Bäume mitten im Garten, die haben eine schicksalsschwere Bedeutung für die gesamte Menschheit. Mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, da wollte Gott den Gehorsam des Menschen prüfen. Er untersagte ihm, von dessen Früchten zu essen. Anschauen ja, verzehren nein. Adam und der dann danach geschaffenen Eva ist also eine besondere Verantwortung auferlegt. Der Mensch mit seiner Seele, der kann Gottes Gebot, iss nicht von diesem Baum, respektieren und die Früchte nicht anrühren. Oder aber er kann sich mit seinem Willen über Gottes Gebot hinwegsetzen, diese Früchte essen. So ist es ja dann leider auch geschehen. Damit ist die Lawine von Sünde, von Gottgetrenntheit in Gang gekommen, unter der wir bis zum heutigen Tag leiden. In Römer 5 heißt es, dass der Tod zu allen durchgedrungen ist, seit Adam. Wir haben keine Wahl mehr. Es steckt in uns drin, zu sündigen. Es steckt in uns drin, der Hang, nicht das zu tun, was Gott will. Insofern ist unsere Situation ein bisschen anders als die von Adam und Eva, oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich grundsätzlich anders. Aber die Verantwortung haben wir genauso. Gottes Gebot und wie handeln wir dementsprechend. Wir müssen erkennen, dass wir nicht fähig sind, diesem Gebot Gottes zu entsprechen, seinem Willen zu entsprechen. Und so brauchen wir eine neue Schöpfung. Das ist ja interessant, dass das Neue Testament, wenn es von Wiedergeburt, von geistlichem Leben, von zum Glauben kommen spricht, auch Schöpfung erwähnt. In Galater 6 oder in 2. Korinther 5, da heißt es, dass wir eine neue Kreatur sind im Glauben an Christus. Etwas neu Geschaffenes, was Gott wieder neu geschaffen hat, geistlich. Daran merken wir auch, dass wir das selber nicht können. Denn wer von uns hätte Macht, etwas ganz Neues zu erschaffen aus nichts? Diese Macht hat nur Gott. Und so werden wir neu geschaffen im Glauben an Christus, sind eine neue Kreatur. Diese Verantwortung vor Gott, die haben wir genauso, wie sie Adam hatte. Dann gibt es noch diesen anderen Baum im Paradies, Baum des Lebens, wo die übrigens von essen durften, ne? Adam und Eva. Da sehen wir die wunderbare Güte Gottes dem Menschen gegenüber. Gott will nicht, dass er stirbt, sondern für immer von ihm, bei ihm leben. Aber dann kam der Sündenfall, dann kam der Ungehorsam Adams und Evas. Und Gott verhängte den Tod als Strafe über den Menschen und vertrieb ihn aus diesem Garten Eden, sodass er nun nicht mehr die Früchte von diesem Lebensbaum essen kann. Aber durch Christus verheißt er uns Rettung und erneuten Zugang zum himmlischen Paradies, zum ewigen Eden. Davon handeln alle übrigen über 1000 Kapitel der Bibel. Wir aber wollen uns trotz Sündenfall, trotz der Realität des Todes, über Gottes Schöpfung freuen. Wir dürfen dankbar sein, dass Gott uns mit Leib und Seele geschaffen hat. Wir dürfen dankbar sein, dass er eine wunderbare Welt für uns geschaffen hat, die immer noch wunderbar ist, auch wenn sie vergänglich ist. Wir dürfen dankbar sein, dass er uns durch seinen eingeborenen Sohn aus dem Verhängnis unserer Schuld erlöst hat. Wir dürfen dankbar sein, dass er uns erneut ins Paradies setzen will, wo wir vom Baum des Lebens essen und ewig leben dürfen. Und so schließe ich die Predigt so, wie ich sie begonnen habe, mit einer Erklärung zum ersten Glaubensartikel. Da schreibt Luther: Für all das, ich ihm zu danken, zu loben, zu dienen und gehorsam zu sein, schuldig bin. Amen.